Hallo und herzlich willkommen im PodSimple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Heute ist Manfred Weiser bei uns, ist Bereichsleiter vom Berufsbildungswerk der Johannesdiakonie in Musbach. Das Besondere jetzt an Herrn Weiser ist, dass er nicht nur sich in der Sozialwirtschaft auskennt, sondern auch im Bereich des E-Learnings. Da ist er schon seit, ja, ich könnte schon Jahrzehnte auch sagen, beschäftigt. Und ich glaube, am besten stellen Sie sich selbst vor, wie es überhaupt auch dazu gekommen ist, E-Learning. Wie kam es auch zum Berufsbildungswerk? Vielleicht auch kurz, was ist ein Berufsbildungswerk? Und genau, was machen Sie so aktuell?
Ja, vielleicht zunächst zum Berufsbildungswerk. Die Berufsbildungswerke sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation. Das heißt, wir bilden junge Menschen mit Behinderungen aus, haben rund 30 Berufe im Angebot und die jungen Menschen, es sind überwiegend junge Erwachsene, machen hier ihre Erstausbildung, haben gleichzeitig die Schule vor Ort und werden psychologisch und sozialpädagogisch betreut. Vielleicht soweit zunächst mal zum Berufsbildungswerk.
Alles klar.
Zu meinem Hintergrund. Ich bin Sonderschullehrer. Ich habe also Sonderschullehrer gelernt und wurde dann Schulleiter und war dann auch Schulleiter einer relativ großen Berufsschule mit circa 100 Lehrerinnen und Lehrern. Mhm. Und in dieser Berufsschule hatten wir auch eine Online-Berufsschule. Das war schon, diese Schule hat 2000 begonnen mit einer voll virtuellen Ausbildung für junge Menschen, die Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement werden wollten. Mhm. Und also damals hieß es Bürokaufleute. Mhm. Und wir hatten gesagt, junge Menschen mit körperlichen Behinderungen sind manchmal so stark körperlich gehandicapt und eingeschränkt, dass sie eben kaum von zu Hause weggehen können oder manchmal auch nicht wollen, weil sie dort ihren pflegerischen Hintergrund hatten. Und unter dem Aspekt, was kann Digitalisierung bringen? Immerhin, man muss sagen, das war also jetzt schon vor 20 Jahren oder über 20 Jahren, hat mir gesagt, man kann diese neuen Möglichkeiten nutzen, um eben auch die jungen Menschen voll virtuell auszubilden. Das heißt, die Ausbildung fand über das Internet statt und die dazugehörige Schule auch.
Okay, direkt vielleicht eine kleine Frage dazu, weil jetzt einfach allgemein über Corona hat sich ja allgemein auch einiges getan im Bereich Bildung. Also jetzt nicht nur, glaube ich, bei euch im Berufsbildungswerk. Und da ist ja so das Thema Moodle, Ilias, allgemein Learning Management Systeme für viele eine Neuheit geworden. Aber genau, Sie sprechen gerade eben, dass es schon vor über 20 Jahren schon eben der Stand war. Was ist vielleicht der, genau, gab es schon die Möglichkeiten, die wir auch heute haben? Ich gehe davon aus, eher nicht. Aber das heißt, wie war das? Wie können wir uns das vorstellen jetzt im Jahr 2000, als es jetzt gestartet hat von zu Hause?
Ja, es gab schon viele Möglichkeiten. Vor allem haben wir damals gesagt, für die Ausbildung und für die Schule braucht es den direkten Kontakt zwischen den Lehrkräften, zwischen den Ausbilderinnen und Ausbildern und den Auszubildenden. Und das heißt, wir haben damals schon weniger auf Lernmanagementsysteme gesetzt, sondern mehr auf virtuelle Konferenzräume und Klassenräume. Und das heißt, es gab zwar auch damals schon Moodle, aber das wurde wenig genutzt. Was sehr intensiv genutzt wurde, war das virtuelle Klassenzimmer, weil damit eben auch möglich war, auf die spezifischen Bedürfnisse, auf die konkreten Fragestellungen der Azubis einzugehen. Und es war eben auch schon möglich, diese direkte Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Auszubildenden und zwischen den Auszubildenden herzustellen. Okay. Und wir haben damals gemerkt, es war sehr, sehr, sehr erklärungsbedürftig. Also insofern hat uns hier die Pandemie wirklich geholfen, weil inzwischen keiner mehr fragt, ja, habt ihr den virtuellen Konferenzraum selbst erstellt oder habt ihr das Lernmanagementsystem selbst erstellt? Das haben wir damals nicht. Das war auch gar nicht unsere Absicht, sondern wir wollten die Möglichkeiten nutzen, die damit gegeben sind, um die Teilhabechancen für Menschen mit Behinderungen zu erhöhen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Wir haben festgestellt, dass das Lernen, das Online-Lernen, vielleicht auch aufgrund der spezifischen Lebenssituation der jungen Menschen, aber dass diese Prüfungsergebnisse, die dabei erzielt worden sind, in der Regel besser waren als bei unseren Präsenz-Azubis.
Interessant. Mhm. Okay.
Und wir hatten auch gute Vermittlungserfolge. Das heißt, es ist ja auch immer die Frage, nicht nur den Ausbildungsabschluss zu machen, sondern dann eben auch hinterher eine entsprechende Tätigkeit zu finden. Und auch da waren diese Azubis erfolgreich. Wir haben das so interpretiert, dass eben vor 20 Jahren das Thema Medienkompetenz war auch damals schon ein Thema. Und unsere Azubis hatten eben diese Medienkompetenz quasi nebenbei mitvermittelt bekommen, weil sie täglich über das Internet mit den PCs gearbeitet haben und dadurch eben ihre Fähigkeiten gerade in dem Bereich sehr ausdifferenziert und fortentwickelt waren.
Okay, verstehe. Und wie ging es danach weiter? Also wurde das dann auch weitergeführt bis heute? Ja. Wurde das dann auch adaptiert an die anderen Ausbildungen? Oder wie hat sich dann letztendlich die Schule ausgebildet oder weiterentwickelt?
Also wir haben damals, haben wir uns auf die Kaufleute für Büromanagement konzentriert gehabt und haben dann aber gesagt, wir wollen die Berufepalette erweitern, sodass eben auch die jungen Menschen, die jetzt auf das Internet angewiesen waren, auf diese virtuelle Form des Lernens, dass die auch verschiedene Wahlmöglichkeiten hatten und haben dann zum einen noch andere kaufmännische Berufe mit integriert, aber eben auch zwei Berufe aus dem gewerblichen Bereich, nämlich die Fachinformatiker und Produktdesigner. Das sind auch zwei Berufe, die eben als wesentliches Instrument den PC haben und die entsprechende Software. Und das war dann auch gut zu virtualisieren.
Mhm, verstehe. Und jetzt konkret mal zu dir selbst. Wie kamst du überhaupt zum E-Learning? Oder wie ich es jetzt herauskristallisiert habe, eher durch eben digitale Teilhabe oder eher aus Teilhabegründen unter anderem. Und hattest du davor schon eben Erfahrungen im E-Learning? Welche Kompetenzen werden benötigt? Allgemein das System, die Struktur? Oder was war so dein Moment, dieser Aha-Moment, wo du gesagt hast, okay, wir müssen. E-Learning ist keine Frage, ob wir es machen sollen oder nicht, sondern ist eine Selbstverständlichkeit.
Ja, ich glaube, das war ein weiter Weg. Also zunächst mal glaube ich, dass die Aufgabe von Menschen, die jetzt in meinem Bereich arbeiten, in der Sonderpädagogik, immer darauf achten sollten, welche neuen Möglichkeiten es gibt, um die Situation der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen zu verbessern. Ja, und wenn es dann die Möglichkeit gibt, über die Digitalisierung neue Teilhabechancen zu entwickeln, dann sollten wir die nutzen. Wenn es über andere Medien oder über andere Angebote die Möglichkeit gibt, Chancen zu verbessern, dann sollten wir das nutzen. Also das heißt für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Insofern würde ich nicht sagen, es gab so einen Aha-Effekt, sondern es gab gesellschaftliche Entwicklungen, es gab gesellschaftliche geschaffene Möglichkeiten eben über die Digitalisierung. Und dann haben wir gesagt, also wir sollten diese Chancen nutzen. Und dasselbe gilt auch heute. Das heißt, wir sind nach wie vor dabei. Also ich habe dann auch, nachdem ich diese Online-Berufsschule verlassen habe, war ich in einer anderen diakonischen Einrichtung. Da hatten wir dann auch ein E-Learning-Projekt, das nannte sich E-Learning für Schülerinnen und Schüler am Rande der Beschulbarkeit. Da ging es auch darum, für eine Gruppe, die sonst wenig im Fokus der Digitalisierung steht, nämlich für junge Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Schwierigkeiten in der Kommunikation, für junge Menschen, die zeitweise keine Schule haben, da eben zu sagen, auch wenn es mal notwendig wird, so eine Schulunterbrechung zu realisieren oder wenn es aus Gründen, die ganz verschieden sein können, es zu Unterbrechungen kommt in der Beschulung, dann sollte das nicht bedeuten, dass es zu Bildungsabbrüchen oder zu Beziehungsabbrüchen kommt, sondern da haben wir sehr stark eben darauf gesetzt, dass über E-Learning auch so eine Brückenfunktion in diese, in Anführungszeichen, Normalität des Bildungs- und Erziehungsgeschehens wieder möglich ist. Mhm. Und das war auch sehr ermutigend, diese Erfahrungen, weil eben auch junge Menschen, denen sonst diese Fähigkeit abgesprochen wird, an digitaler Teilhabe, dass wir da eben auch zeigen konnten und nicht nur zeigen wollten, sondern wir wollten ja vor allem für die jungen Menschen tatsächliche Lernmöglichkeiten schaffen, dass eben dieses Medium Chancen bietet, die wir sonst nicht gehabt hätten.
Mhm, klar, also finde ich sehr gut auch. Nur eine Frage kommt mir gerade so in den Sinne, und zwar, es waren halt schon jetzt, sind halt eben jetzt schon einige Jahre her, und man hört ja heute eher immer noch auch über die Corona-Zeit, okay, einige Prozesse werden digitalisiert, aber wir müssen so viel Geld in die Hand nehmen und so weiter und so fort. Wie seid ihr eben vor 20 Jahren vorgegangen? Wie habt ihr das mit dem Geld gemacht? War das letztendlich ein eigenes Projekt von euch? Wurde selbst finanziert? Gab es fremde Hilfe? Gab es Kooperationen? Genau.
Ja, es gab Kooperationen. Es gab vor allem, waren das durch die, dadurch, dass die virtuelle Ausbildung von der Agentur für Arbeit finanziert wurde, war es möglich, dieses Projekt zu realisieren und dann eben auch aus dem Projektstatus rauszuführen in den Regelbetrieb. In Mariaberg, das war dieses Projekt E-Learning für Schülerinnen und Schüler am Rande der Beschulbarkeit, haben wir über das Kultusministerium Baden-Württemberg eine Projektfinanzierung gehabt, über 3 Jahre. Und über diese Projektfinanzierung war es eben möglich, dann auch die zusätzlichen Ressourcen, die man braucht, auch um so ein Projekt dann zu entwickeln, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen, um die entsprechenden Ausstattungsmerkmale zu besorgen. Das wurde über diese Projektmittel realisiert.
Verstehe.
Jetzt im Augenblick, glaube ich, ist es so, dass wir auch im BBW Mosbach-Heidelberg haben wir einige Initiativen. Wir haben jetzt natürlich schon einen ganz anderen Stand. Ja, das heißt also, wir können jetzt und haben das auch gemacht, nicht nur in Corona-Zeiten, den virtuellen Unterricht mit dem Präsenzunterricht zu verbinden. Ja, das ist also ja technisch nicht mehr die große Schwierigkeit, auch wenn es dann immer wieder zu Unterbrechungen kommt, wenn es zu Serverüberlastungen kommt oder zu Unterbrechungen. Das haben wir nach wie vor. Aber der wesentliche Punkt ist ja, dass sich Menschen vorstellen können, diesen Weg zu gehen. Und diese Vorstellung ist inzwischen vorhanden. Also jeder hat positive, negative Erfahrungen mit E-Learning. Wir wissen, es ist nicht alles machbar mit E-Learning, aber es bietet sich einfach wirklich große Chancen.
Eine kleine Zwischenfrage. Also welche Perspektive beschreibst du da jetzt gerade? Ist es eher so die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, die sagen so, hey, okay, wir können uns das vorstellen? Oder ist es eher die Perspektive der Lehrende? Oder ist es eher vielleicht die Perspektive des Management oder der Leitung, die sich dann letztendlich das wünscht? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Azubis, war das relativ schnell machbar, einfach weil diese Affinität zur Technik bei den sogenannten Digital Natives größer ist als jetzt bei jemand aus meiner Generation. Trotzdem hat sich auch bei den Lehrenden durch diese Corona-Pandemie viel verändert. Wir haben natürlich auch Schulungen durchgeführt. Wir haben Moodle-Schulungen, aber eben auch Schulungen jetzt bei virtuellen Konferenzräumen. Haben dann gemerkt, wo es hakt, konnten da etwas nachsteuern. Ich glaube, dass sich insgesamt ist E-Learning nicht mehr so erklärungsbedürftig, wie es noch vor 3-4 Jahren war, wo wir erstmal überhaupt erklären mussten, was es bedeutet. Und aus pädagogischer und didaktischer Sicht war für uns ja immer wichtig, dass wir diesen direkten Draht und den direkten Kontakt hatten. dass man nicht nur einfach sagt, hier habt ihr die Konserve oder die CD, hier habt ihr den Inhalt, jetzt lernt mal, sondern auch im Bereich des Digitalen gilt, dass es auf die personalen Beziehungen ankommt, dass es darauf ankommt, wie ich etwas erkläre und wie ich dann Lernwege ebne. Mhm. Ja, wenn man das nicht bräuchte, dann könnte man sagen, also man braucht keine Lehrenden mehr oder keine Schulen, sondern dann kann man Schulbücher hinschicken oder Lernpakete. Mhm. Und das ist eine überholte Form der Vorstellung von dem, was Lernen ausmacht. Also Lernen geht eben nicht über den Nürnberger Trichter, selbst wenn er digitalisiert ist, nicht, sondern Lernen braucht das Gespräch, braucht die konkrete personale Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden und braucht auch, wenn es gut läuft, und das auch, das ist ja möglich, durch die Breakout-Räume, durch diese verschiedenen Formen von Zusammenarbeit, braucht eben auch die Zusammenarbeit der Lernenden. Ja, das ist ja beides wichtig. Also insofern, glaube ich, haben sich auf allen Ebenen das Verständnis von E-Learning verändert, auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt, das wird es nach wie vor geben. Aber wir haben eine ganz andere Grundakzeptanz von digitalem Lernen.
Und jetzt allgemein bei euch in der Johannesdiakonie im Berufsbildungswerk. E-Learning ist ja jetzt nicht so das Einzige, was jetzt wahrscheinlich auf euch zugekommen ist, jetzt über Corona. Allgemein, man hört ja jetzt sowieso seit über einem Jahr, alles wird digitalisiert, man muss digital werden, vor allem jetzt über Corona und so weiter und so fort. Wie geht ihr im Berufsbildungswerk mit diesen Digitalisierungsstrategien überhaupt um? Habt ihr überhaupt welche oder setzt ihr euren Fokus eben nur auf E-Learning?
Na, wir haben schon eine Digitalisierungsstrategie. Das heißt also, wir haben angefangen bei elektronische Aktenführung, bei der Frage Organisation des Aufnahmeprozesses, auch mit der Agentur für Arbeit gibt es entsprechende digitale Tools. Wir haben natürlich sehr stark die Frage, wie können wir unsere Lernprozesse gestalten, aber eben nicht nur über diese Form des E-Learning, die ich jetzt geschildert habe, sondern was bedeutet das auch für die normale Ausbildung? Ja, also wir sind ja auch mit so simpel im Gespräch wegen der Erstellung von Lernszenarien, wegen und der Frage, wie wir diese Digitalisierungsmöglichkeiten auch in den analogen Ausbildungsbetrieb integrieren können. Wir nehmen teil an verschiedenen Projekten, sowohl auf internationaler Ebene, also im Bereich der Europäischen Union. Sind wir in einem Erasmus-Projekt beteiligt, das nennt sich Digital Invitation. Da geht es um die Frage, wie sich Unternehmen der Sozialwirtschaft insgesamt aufstellen können, um diesen Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Da geht es um die Frage Datenschutz, es geht um die Frage therapeutischer Anwendungen, pädagogischer Anwendungen, aber eben auch um die Frage, wie wir zum Teil bestimmte Beeinträchtigungen, Benachteiligungen kompensieren können über das Medium über die Medien, die uns mit der Digitalisierung eben zur Verfügung stehen.
Und kurze Zwischenfrage, und da arbeitet ihr auch sozusagen mit unterschiedlichen Unternehmen, mit unterschiedlichen Trägern, mit unterschiedlichen Ämtern, auch auf internationaler Ebene dann auch?
Ja, es sind 10 verschiedene Länder, die beteiligt sind in diesem Projekt und die natürlich auch sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema mit einbringen. Wir sind aber auch national in verschiedenen Projekten eingebunden, also zum Beispiel in einem Projekt der Universität Dortmund, das nennt sich Lernbar. Dort geht es darum, für Menschen mit kognitiven Einschränkungen Möglichkeiten zu eröffnen über die 3D-Brillen oder über die Möglichkeit, per Smartphone und dem QR-Code sich Informationen zu holen über Arbeitsabläufe, über Begriffserläuterungen. Wir haben gerade einen Antrag laufen, wo wir mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, mit dem Seminar Heidelberg und der Humboldt-Universität Berlin zusammenarbeiten, um so eine digitale so eine Wortschatz-App zu erarbeiten. Mhm. Also da sind wir in verschiedenen Projekten mit eingebunden, haben auch schon das Thema E-Coaching, da hatten wir auch über die über den Weiterbildungscampus Baden-Württemberg eine Förderung, wo wir unsere Mitarbeitenden oder einen Teil der Mitarbeitenden in dem Thema E-Coaching schulen konnten. Also wir versuchen uns schon auf verschiedenen Ebenen uns zu vernetzen und eben auch da unsere Fähigkeiten zu erweitern, weil wir wissen, dass es eine absolute Notwendigkeit ist, eben nicht nur einen Schmalspurblick auf Digitalisierung zu werfen, sondern Digitalisierung ist eines der zentralen Themen. Das ist ein Megathema und dem müssen wir uns stellen.
Absolut.
Vielleicht darf ich noch ein kleines Projekt erwähnen, wo wir gerade dran arbeiten. Das ist mit anderen Berufsbildungswerken, aber auch mit der Handwerkskammer, mit der Industrie- und Handelskammer, versuchen wir, eine App zu entwickeln, die für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gedacht ist, so dass in so einem differenzierten Therapiemodell jemand sich eben selbst beobachten kann, also ein Monitoring-System hat und gleichzeitig je nach Rückmeldung des Systems dann verschiedene Interventionsmöglichkeiten angeboten bekommt, von drehen Sie einfach mal eine Runde ums Haus oder reden Sie mit Ihrem Ausbilder, vereinbaren Sie für heute eine zeitliche Unterbrechung oder heute sollten Sie sich krank melden oder eben auch die Informationen, die wir jetzt haben, sind so gravierend, dass Sie direkt einen Termin mit Ihrem Psychotherapeuten vereinbaren sollten. Ja, also da versuchen wir auch, das soll auch möglichst KI-basiert sein, versuchen wir eben auch diese Möglichkeiten zu nutzen, um uns zu modernisieren, aber eben auch immer wieder mit dem Blick darauf, was für unsere Kunden, für unsere Klienten eine Verbesserung sowohl der Ausbildungs- als auch der Lebenssituation bedeutet.
Absolut, vor allem so jetzt, wenn ich so bedenke, dass eben ambulante Dienste ja jetzt eigentlich eher immer vermehrt werden, dass dann natürlich in diesem Bereich natürlich so eine App absolut hilfreich ist, ne? Dass man sozusagen einen 24-Stunden-Arzt bei sich hat oder eine 24-Stunden-Mama oder Papa dann eben hat. Okay, ganz interessant. Gibt es das schon irgendwo in einem anderen Land oder ist es jetzt eben eine Neuigkeit nur in Deutschland?
Ja, ich glaube, also auch da muss man natürlich bei allem Stolz auf solche Entwicklungen auch realistisch und bescheiden sein. Es gibt natürlich schon solche Apps. Und die Neuigkeit, die wir machen wollen, ist, dass wir die in einem, Anführungszeichen, Feldversuch quasi integrieren. Das heißt, das sind klinische Studien, die bisher mit solchen Apps stattgefunden haben, die auch auf eine Klientel zielen, die eher aus akademischen Niveaus stammen. Und wir sagen, ne, wir wollen eben das nicht nur in diesem Ausschließlichkeits- oder in diesem Elite-Sinne gebraucht wissen, sondern wir wollen das für unsere Kunden, für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, nutzbar machen. Wissen auch, dass das eben nicht reicht, so eine App, sondern auch diejenigen, die mit den Leuten zusammenarbeiten, sprich unsere Mitarbeitenden, die müssen auch geschult werden, die müssen dann auch wissen, was sie machen können, aber auch, was man eben im Zusammenhang mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, was man auch nicht machen sollte oder wo die Grenzen auch der eigenen Profession liegen und wo wir sagen dann, also da ist jetzt tatsächlich professionelle Hilfe notwendig und wir empfehlen dann den Teilnehmenden, sich auch diese professionelle Hilfe bei Psychotherapeuten, Psychiatern zu holen.
Okay, bin sehr gespannt, wie sich dieses Projekt entwickeln wird. Also ich kann mir auf jeden Fall unabhängig jetzt auch so von diesem Sektor eben vorstellen, dass eben so eine persönliche oder halt eine technische Assistenz in der Gesellschaft allgemein zu einem Gang und Gäbe wird, früher oder später. Ich weiß nicht, ob in unserer Zeit, von daher, das sind so die ersten Züge, die jetzt natürlich da in der Hinsicht passieren. Okay, Jetzt mit Blick auf die Uhr würde ich mal zu unserer Message kommen, die bei uns immer Tradition am Ende ist. Und jetzt würde ich dich auch gerne bitten, eine Message an NGOs, an Ämtern, an Sozialunternehmende zu geben, eben zum Thema, wie am Anfang darüber gesprochen, E-Learning oder allgemein auch jetzt. Ich meine, ihr seid ja schon sehr, also ihr habt schon einige Digitalisierungsstrategien und das finde ich sehr gut. Das unterstütze ich sehr gern und das finde, dass irgendwie eigentlich alle so ein Mindset haben sollten. Genau, von daher vielleicht jetzt auch direkt von dir. Was ist deine Message an diesem?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Dass wir nicht glauben, was gestern richtig war, ist heute total falsch. Mhm. Aber dass wir auch nicht an dem kleben, was wir gestern gemacht haben. Also das wäre so meine Bitte. Das heißt auch, vor allem wir erleben ja auch im Umgang mit Ämtern oder mit Genehmigungsbehörden, bei allem Fortschritt immer noch bestimmte Vorbehalte. Und das wäre also eine Bitte, dass diese Vorbehalte zugunsten dieses Innovationsgeistes. Ja, also man, ihr habt bei So Simple, ihr habt ein Start-up und wisst, was es bedeutet, wenn man neue Wege geht. Mhm. Und dass diese Wege vielleicht unterstützend mitgegangen und mitbereitet werden. Und dass man nicht sagt, naja, hatten wir nicht, wollen wir nicht, können wir nicht, sondern lasst es uns probieren.
Cool. Sehr, sehr schöner Abschlusssatz und in diesem Zuge würde ich dir auch ja, allgemein jetzt für diese Podcast-Episode danken. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, dass du uns mal auch aus der Sicht eines Berufsbildungswerks zeigst oder veranschaulicht hast, was für einen Wert auch hier E-Learning hat, was für einen Wert auch Digitalisierung angeht, weil das ist auch unsere Erfahrung, unabhängig, was ist, also was für ein Sozial, was für eine soziale Einrichtung, ist es oft so, ja, wir sind doch schon digital, ja, wir nutzen schon das und das und das und das. Aber diese Offenheit, wovon du gerade gesprochen hast, finden wir nicht bei jedem Unternehmen wieder. Und das finde ich eben schön, dass halt auch im Bereich der Schule, dass da auch gesagt wird, so E-Learning ist nicht das Einzige, was hier entwickelt werden kann. Sogar auch, wenn so eine App sich vielleicht auch erstmal utopisch anhört oder schön, aber wir sind diejenigen, die eben das Ganze auch in die Hand nehmen, die auch selbst daran arbeiten, um diesen Fortschritt letztendlich zu entwickeln. Deswegen auch vielen, vielen herzlichen Dank auch für dieses Mindset, für diese Message.
Ich danke dir. Bis demnächst.
Bis demnächst, ja. Also, tschüss.
Okay, tschüss.